SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Für heute hat die Bewegung Fridays for Future zum 11. weltweiten Klimastreik aufgerufen. Deutschlandweit sind mehr als 250 Demos angemeldet, meist schon ab 11 Uhr, zum Beispiel in Karlsruhe, Freiburg, Lindau, Friedrichshafen, Ulm, Mainz, Koblenz oder Worms. Und bei diesem Klimastreik werden sicher nicht nur Gespenster an die Wand gemalt. Fridays for Future fordert ja normalerweise ziemlich konstruktiv, was sich in der Klimapolitik ändern muss. Der Blogger Jan Hegenberg hat dennoch das Gefühl, dass es oft zu negativ zugeht. Er schreibt in seinem neuen Buch Gegen die Ansicht an, dass bald Doomsday ist und gibt Tipps, wie wir alle auch mit Kleinigkeiten die Energiewende hinbekommen. Das wollen wir genauer wissen. Hallo, Herr Hegenberg.
Hallo, guten Morgen.
Wobei man Sie als Blogger vor allem unter Ihrem Pseudonym der Graslutscher kennen dürfte. Ist Ihnen die Kommunikation von Fridays for Future oft zu düster, zu apokalyptisch?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich finde, wenn man bei Fridays for Future zuhört, das klingt eigentlich im Ernst der Lage angemessen, würde ich sagen. Aber das, was medial transportiert wird, ich glaube, das klingt immer düsterer als das, was man live bei den Demos vor Ort so hört.
Also hört man positive Aussagen in Bezug auf das Weltklima noch zu selten? Haben wir von den Medien einen Anteil an der Untergangsstimmung?
Ja, sorry. Also so ein bisschen, finde ich. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen pauschal. Es gibt ja nicht die Medien. Aber ich finde, oft ist das, was so rüberkommt bei vielen, die mit Klima nicht viel anfangen können, dass wir uns jetzt alle ganz schlimm einschränken müssen und dass alles ganz furchtbar wird und dass auch Fridays for Future fordert, den Wohlstand abzuschaffen. Also das klingt oft so, finde ich. Wenn man sich dabei anhört, was wirklich die Forderungen sind, dann ist das oft einfach sehr vernünftig und wird auch unseren Wohlstand deutlich weniger einschränken, als wenn wir jetzt einfach gar nichts machen, denn das wird über kurz oder lang viel, viel schlimmer werden.
Wieso bringt es denn nichts, maximal bedrohlich zu beschreiben, wie gefährlich eine Erderwärmung für uns Menschen ist? Das haben vielleicht ja nicht alle begriffen, also auch nicht den Zusammenhang zwischen Klimakrise und einzelnen Extremwetterereignissen.
Ja, das kommt immer darauf an, mit wem man spricht, ne? Also ganz am Anfang war das sicherlich sinnvoll. Also erstmal ein Problembewusstsein schaffen ist natürlich der erste Schritt. Und wann jetzt der beste Zeitpunkt ist, einen zweiten Schritt zu machen, das wird niemand mit Sicherheit beantworten können. Ich glaube aber, dass bei dem großen Teil der Gesellschaft jetzt angekommen ist, dass da was ist und dass wir was machen müssen. Die Frage, was wir machen müssen, ich glaube, da ist jetzt der nächste große Fragezeichen nach vielen Menschen.
Ja, Sie sind ja fast ein Vertreter des Yes, we can. Wir werden die Krise, die Klimakrise lösen. Sagen Sie uns, wie können wir es denn besser machen? Denn Sie schreiben ja auch im Buch von den Tipps, lieber lokales Gemüse in Mehrwegverpackungen zu kaufen und nicht mehr so lange zu duschen. Ich zitiere Sie mal, nicht, dass das prinzipiell keine guten Ratschläge wären, aber als effektive Maßnahme, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sind die leider ähnlich hilfreich wie eins von diesen kleinen Cocktailschirmchen angesichts eines Meteoriteneinschlags.
Was ich damit sagen wollte, in der Debatte wird sehr oft dann darauf verwiesen, was jeder einzelne individuell machen muss. Das ist immer schwierig, weil das dann so klingt, als wenn ich sage, macht einfach, was ihr wollt. Ich lebe das natürlich selber. Ich versuche selber lokal Gemüse zu kaufen und jetzt nicht ewig unter der Dusche zu stehen. Nur, selbst wenn wir das alle machen, das alleine wird nur hinauszögern. Wir müssen echt ans System ran. Und diese individuellen Spartipps, die gebe ich trotzdem gerne, weil in dem Moment, in dem man selber was macht, ist das psychologisch einfach eine tolle Wirkung. Dann merkt man, okay, man ist nicht ganz hilflos. Man hat auch die Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Und dann kommt man auch eher in die Situation, dass man sich fragt, okay, wie kann ich denn an die großen Stellschrauben ran?
Und wie schaffen wir also gesamtgesellschaftlich die Energiewende? Zu Ihren Ratschlägen zählt ja auch, dass klimaschädliches Verhalten künftig teurer werden muss. Ist das die Kehrseite Ihres Optimismus?
Ja, schon. Das klingt dann immer schnell so, als wenn wir alle ganz arm werden. Es gibt natürlich auch Dinge, die günstiger sein werden. Also das sieht man ja jetzt schon. Wenn wir jetzt in letzter Woche sehr viel Wind haben, dann drückt das den Strompreis. Dann haben wir in Deutschland viel günstigeren Strom als jetzt in Frankreich zum Beispiel. Aber ja, es gibt auch Dinge wie zum Beispiel Fliegen. Das wird teurer werden.
Sie haben auch großes Vertrauen auf unsere Fähigkeit, in kurzer Zeit etwas Neues auf die Beine zu stellen in Sachen Energiegewinnung. Wie begründen Sie das?
Das begründe ich hauptsächlich damit, dass wir alle ein bisschen verpennt haben, wie weit die Technik fortgeschritten ist. Die Menschen, die in den verschiedenen Branchen arbeiten, Windkraft, Solarkraft, Speichertechnik, Batterieforschung, die haben Unglaubliches geleistet in den letzten 10, 20 Jahren, sodass, ja, wenn man jetzt eine neue Windkraftanlage irgendwo hinbaut an einem guten Standort, dann ja, liefert die 4 bis 5 Mal so viel Strom wie eine im deutschen Bestand. Auch Batterietechnik geht total voran. Da sind unsere Mittel einfach viel, viel besser geworden.
Verheddern wir uns also in den Klimadebatten zu oft, zu sehr in diesen Details, im Kleinkram?
Ich glaube, dass wir oft über Klein-Klein reden, liegt, glaube ich, auch einfach an uns Menschen, weil das Thema ist, was uns im Alltag am ehesten begegnet. Niemand von uns wird ja sagen, die Wohnung ist nicht schön, weil Windstrom die Lampen nicht so schön leuchten lässt. Was uns wirklich so im Alltag dann bewegen wird, ist, ja, was für Autos werden wir fahren? Werden wir Autos fahren? Was können wir konsumieren? Zu welchem Preis? Und ich glaube, deswegen reden wir da viel mehr drüber, obwohl das eigentlich das viel weniger Ausschlaggebende bei der Sache ist.
Sie schreiben auch Ihre Blog-Einträge oder Threads auf Social Media sehr cremig, wie Sie das selbst mal gesagt haben, also sehr locker, immer fundiert und oft auch, weil Sie wieder Unsinn gelesen haben. Zum Beispiel die immer gleichen Scheinargumente gegen die vegane Ernährung. Wie viel Kraft kostet es denn, den Unsinn immer wieder aufs Neue zu widerlegen? Denn auch das gehört ja offenbar zur Klimakrise dazu, fehlendes Wissen oder den Unwillen, es genau wissen zu wollen.
Am Anfang hat mich das sehr viel Kraft gekostet, weil ja als ganz normaler Social-Media-User hat man ja jetzt nicht gerade die große Strahlweite. Dann antwortet man irgendwo und ob das dann jemand liest oder geschweige denn darauf antwortet, das ist eine Glückssache. Wenn man dann mit einer ordentlichen Followerzahl gesegnet ist, ist das natürlich was ganz anderes. Wenn man dann irgendwo drunter kommentiert, dann sind oft Seitenbetreiber gezwungen, darauf einzugehen oder steht halt eine riesen Kritik im Raum. Von daher motiviert mich das eigentlich mittlerweile.
Also auch der Gegenwind motiviert Sie?
Ja, unheimlich. Meistens gehe ich mit besserer Laune da wieder raus als umgekehrt.
Jan Hegenberg, aka der Graslutscher hier in SWR2 am Morgen. Der Blogger hat ein Buch geschrieben, Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken und was jetzt zu tun ist. Erschienen als Taschenbuch und schon jetzt ein Spiegel-Bestseller. Danke fürs Gespräch, Herr Hegenberg.
Ja, ich danke. Tschüss.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.